Und es geht nicht darum, ein Bashing der Studiengänge zu betreiben, sondern Menschen dahin zu bekommen, wo ihre Talente liegen und eine Gleichwertigkeit zu schaffen, dass eben nicht Eltern sagen, was hat dein Kind, ja, der hat das und das studiert und deins, na, meiner ist hier nur Fliesenleger.
Motivation Handwerk verstehen. Der Podcast fürs Handwerk mit Ralf Möller, Schauspieler und Mr. Universe. Er möchte verstehen, wieso nicht mehr Menschen eine Ausbildung im Handwerk machen. In diesem Podcast spricht er mit Gästen aus dem Handwerk über ihre Motivation, das Imageproblem und über Lösungsansätze. Heute zu Gast Jörg Dittrich, Dachdeckermeister und Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Viel Spaß!
Ja, lieber Jörg.
Grüß dich, Ralf.
Toll, dass wir uns jetzt hier endlich kennengelernt haben. Ich habe schon einiges immer von dir gesehen. Natürlich habe ich mich informiert über Insta, über die Informationen. Ich habe auch damals die Geschichte gesehen mit unserem Wirtschaftsminister und dem bayerischen Ministerpräsident Söder. Und toll, du schlägst dich also vom Feinsten.
Also ich kann dir das nur zurückgeben. Ich kenne dich natürlich schon länger als du mich. Aus dem Fernsehen.
Na, ich habe jetzt mal hier entweder oder Fragen, um das Ganze aufzuwärmen, obwohl wir sind ja eigentlich schon, wir sehen uns, sind schon aufgewärmt.
Aber wir machen wenn alle mitbekommen hätten, was wir uns schon unterhalten haben, eigentlich ist der Podcast schon aufgenommen.
Das sage ich dir. Also, würdest du lieber ein Buch lesen oder auf dem Smartphone daddeln, wie man so schön sagt?
Ich würde lieber ein Buch lesen und daddle zu häufig.
Also, Beethoven oder AC/DC?
Definitiv Beethoven. Ich komme aus einer Familie, die zur Hälfte aus dem Kunstbereich kommt, klassische Musik. Meine Mutter war Musikerin und es war immer die Frage, gehe ich in die Musik oder ins Handwerk? Mein Bruder ist in die Musik gegangen. Mhm. Ich bin furchtbar stolz auf ihn. Er ist jetzt Generalintendant der Städtischen Theater Chemnitz, der Initiator der Kulturhauptstadt Chemnitz. Ja. Und ich wollte halt sehr zeitig schon, wusste ich, dass ich ins Handwerk möchte, zu meinem Vater. Und häufig werde ich jetzt gefragt, warum ich jetzt Dachdecker werden wollte. Und je älter ich werde, Ralf, umso unsicherer bin ich, ob ich wirklich Dachdecker werden wollte. Ja. Komische Antwort. Warum? Weil ich glaube, ich wollte mit meinem Vater in dem Familienbetrieb zusammenarbeiten. Hm. Und natürlich ist diese handwerkliche Tätigkeit etwas Wunderschönes, wenn du siehst, was du gemacht hast. Aber dieser soziale Zusammenhalt, diese Handwerksfamilie, die ich heute besser beschreiben kann, das war, glaube ich, die Empfindung, die mir sehr zeitig gesagt hat, das will ich auch machen.
Und Vater war ja auch,
mein Vater ist Dachdeckermeister, seit 1961 selbstständig und mein Großvater, mein Urgroßvater, 1905 die Firma gegründet. Und da sind natürlich auch die ein oder andere Geschichte überliefert, die wir heute nicht im Podcast unterbekommen.
Ja. Nee, Wahnsinn, das ist natürlich. Mit Freunden telefonieren oder Freunde treffen?
Eindeutig treffen. Ja. Ich telefoniere viel zu viel, aber das Treffen von Freunden, das erzwinge ich teilweise, weil es mir so wichtig ist.
Ja, ist ja auch, ne? Dass man vor allem mit Leuten, die man auch kennt, dass man
Freundschaft sich braucht auch Pflege. Ja. Das geht nicht von allein. Also das sind genau die Punkte, die man nicht vergessen darf. Bei der Arbeit, im Ehrenamt. Irgendwann sind diese Dinge vergänglich und die Freunde, die bleiben, die sind nicht weg.
Nee,
und deswegen lege ich da großen Wert drauf.
Wenn alles geht, das stimmt. Let's Dance oder verstehen Sie Spaß?
Definitiv verstehen Sie Spaß.
Ja, du hast ja einige.
Ja, als Tanzelefant.
Du hast ja so einige. Gibt es ja einen Lieblingswitz da, den du gerade ich bin ganz schlecht in Witze erzählen.
Ich liebe die DDR-Witze so sehr, die ja jetzt inzwischen weg sind. Und kennst du den, wo Erich Honecker, also der ehemalige Chef der DDR, wo der mit dem Strick in den Wald geht?
Nee.
Ich auch nicht, aber der fängt so schön an.
Oh Gott.
Aber dafür wäre man schon, hätte man, ich weiß nicht, wie 2 Jahre hätte man bekommen dafür.
Oh Gott. Dass du Humor hast, ne? Das weiß man ja schon, das erkennt man ja schon an deiner hier dachschaden.de, ne?
Dachschaden, das beschreibt alles, was wir tun.
Dachschaden.de. Sag mal, jetzt gebe ich dir mal hier vorab das Porträt
Hast du mir was mitgebracht?
Ich habe dir was mitgebracht. Ich muss dazu sagen, das hat das Team natürlich hier richtig toll. Ich habe ein tolles Team, muss mich nochmal bei dem Team hier also bedanken. Das ist ja auch mal was anderes hier. Wir haben das ja auf der Sache, ich frage dich, du fragst mich was. So aber ist es ist ja trotzdem, wir sind jetzt mal beide Moderatoren und auch gleichzeitig Gäste.
So
ja.
Machen wir das. Mein Name ist Jörg Dittrich und ich bin Dachdeckermeister. 54 Jahre zähle ich auf meinem Lebensweg, der in Dresden begann. Und der seither auch dort auf den Spuren meiner Vorfahren stattfindet. Neben dem Dachdeckermeister habe ich berufsbegleitend den Abschluss als Diplom-Hochbauingenieur erlangt. Heute leite ich mit meiner Frau und meinem Neffen unser Familienunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind quasi schon in der 4. Generation und auch in der 5. Generation aktiv. In der DDR war die Selbstständigkeit meines Vaters von Willkür, Enteignung und Verstaatlichung bedroht. Diese Sorge haben wir zum Glück seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Die Möglichkeit zur freien unternehmerischen Tätigkeit war die Grundlage für die innovative Weiterentwicklung unseres Betriebes. Das ist toll recherchiert alles hier. Heute sind wir weit mehr als ein Dachdeckerbetrieb. Wir beschäftigen auch Dachklempner, Zimmerer und Trockenbauer und probieren gern Neues aus.
Was ist ein Trocken?
Trockenbau, das sind die Gipskartonplatten. Okay. Also diese Gipskartonplatten, die an die Verkleidung drankommen. Das machen wir auch noch mit.
Ja. Super.
Ja, und wir probieren gern Neues aus. Wir etwa müssen natürlich Begrünung von Dächern oder die Forschung an einem Dachroboter.
Gibt es denn schon einen Dachroboter?
Es gibt einen Prototypen. Aha. Und es geht jetzt um die Frage, ob wir ihn marktreif bekommen. Und es ist absolut spannend zu erleben, wir können ja keine Grundlagenforschung betreiben, es ist Anwendungsforschung. Ja. Welche Technologien können wir verwenden auf dem Dach? Und ich brauche dir nicht zu erzählen, auf dem Dach ist es verdammt heiß. Ja. Da haben wir Probleme, die Technik oder die Computertechnik, dass die das aushält. Es ist nass, es regnet furchtbar manchmal. Und was wir auch haben beim Dach, es darf ja nicht abstürzen. Wenn du jetzt auf der Autobahn fährst, da gibt's doch diese Abstandsregelung bei den Autos.
Ja.
Das ist wunderschön.
Du wirst ja auch manchmal gemessen, ne?
Das genau.
Steht ja
dann auch manchmal. Aber bei unserem Dachroboter nützt uns das ja nichts, weil ich muss ja nicht nach vorn messen, ich muss ja nach unten messen. Und jetzt muss ja der Roboter unterscheiden zwischen einer Tiefsicke in einem Stahltrapezblech und einer Einbringöffnung, wo es 20 Meter nach unten geht. Und wenn der die sieht, muss er ja noch anhalten. Also das sind spannende Fragen und ich hoffe, dass das weitergeht. Ich kann nur alle ermutigen, alle Handwerkerinnen und Handwerker, sich Dinge auszudenken, die Produktivitätsfortschritte, die wir haben wollen im Handwerk, die kommen nicht von der Universität, die müssen wir selber erfinden.
Wie ganz kurz noch eben, weil du gerade dabei bist, der Fachkraftmangel, wird der eher besser oder schlimmer? Wie siehst du das im Moment? Geht's hoch oder runter?
Es geht selbstverständlich runter. Hm. Und zuallererst müssen wir alle, nicht nur die Politik, sondern die Gesellschaft und auch jede Meisterin, jeder Meister verstehen, wenn wir viel zu wenig Kinder haben, dann werden wir zu wenig Fachkräfte haben. Ja. Und wenn die Geburtenrate seit Jahrzehnten zu niedrig ist, Sachsen ist besonders stark betroffen, dann hat das halt Auswirkungen. Und wenn man in die Branchen schaut, ist ja manchmal so, ja, ist es denn noch attraktiv, Handwerker zu sein? Dann sage ich erstens ja, aber das sagen ja die Polizisten auch und die Lehrer und die Ärzte und die Verwaltung. Alle sagen, es ist nicht mehr attraktiv. Das stimmt aber nicht. Es gibt einfach zu wenig junge Leute. Und das muss zuerst in unsere Köpfe rein, dass der Rückgang nicht nur etwas mit der Attraktivität zu tun hat, sondern dass es einfach eine mathematische Frage ist. Wenn du zu wenig Kinder hast, dann hast du halt zu weniger Fachkräfte. Ja. Die andere Frage ist natürlich, ob wir von dem Kuchen, den es gibt, ob wir da genug abbekommen. Und da gibt es heftigen Nachholbedarf, lieber Ralf, weil das Wohlstandsversprechen der Vergangenheit beruhte darauf, Bildung schafft Wohlstand. Also Abitur machen, studieren und dann sind wir alle reich.
Ja.
Das stimmt nur leider nicht mehr. Wir brauchen die berufliche Bildung für alles, was wir uns vorgenommen haben. Und dass man mit Talent, Fleiß und Ehrgeiz nicht nur über das Abitur einen erfolgreichen Weg gehen kann, das sehe ich an dir. nach meinem Kenntnisstand hast du nicht
Abitur gemacht. Ja, ich habe die Hauptschule und dann die mittlere Reife damals in der Handelsschule noch gemacht. Aber ich habe dann den Beruf nachher später des Schwimmmeisters erlernt. Und da gab es dann 76, war das dann nachher auf einmal ein Beruf wegen.
Und was sagst du heute im Rückblick? Mhm. Du hast ja einen tollen Lebensweg. Würdest du heute sagen, ach Mensch, wenn mir einer einen Schubs gegeben hätte, anstatt des Schwimmmeisters vielleicht einen Handwerksberuf zu erlernen, dass du trotzdem Bodybuilder bist und ein erfolgreicher Schauspieler, das meine ich gar nicht, aber diese berufliche Bildung, meinst du, dass das ein Weg gewesen wäre, hätte es da was gegeben?
Also Vater war Schlosser Schweißer und hat mir übrigens meine erste Hantel gebaut. Das Handwerk, ich war froh, wenn ich mal einen Nagel gut reingeschlagen habe. Es ist aber so, dass sich mit der Zeit schon mal das eine oder andere interessiert. Ich mag zum Beispiel Blumen. Also ich schneide die Rosen, ich liebe Rosen halt. Ich weiß nicht, ist der Gärtner? Ist auch,
nee, ist kein Handwerksberuf.
Ist kein Handwerksberuf.
Schade, würden wir gerne noch nehmen.
Ja, aber dann gibt's komischerweise manchmal so Sachen halt auch zum Gehör zum Beispiel.
Ja. Das ist dann Hörgerät, Hörakustiker sind.
Akustik hätte ich auch nie gedacht.
Ja, und da wieder, lieber Ralf, die Hörakustiker, die haben mal begonnen mit einem großen Blechrohr, wo der Schall eingefangen wurde. Und heute sind das quasi die führenden Computerhersteller, diese kleinen Computer, die da fast unsichtbar Menschen über ihre Schwerhörigkeit hinweghelfen. Das ist doch faszinierend, wie sich dieser Beruf weiterentwickelt hat.
Ich habe, was ist mit dem Uhrenmacher?
In Deutschland natürlich immer noch ganz stark und gerade in Sachsen in Glashütte gibt es große Firmen. Ich will die Namen gar nicht jetzt alle aufzählen.
Ich weiß, ist faszinierend,
was es da an Feinmechanik alles auch drin ist. Da sind wir stark, wir Handwerkerinnen und Handwerker.
Aber um deine Frage, wir hatten Praktikum gemacht und sind dann auch in einer Schlosserei damals gewesen, als ich Hauptschüler war. Und dann mussten wir so Tiere ich habe einen Elefant also ausgesägt und der musste dann richtig, also dass das nach einem Elefant auch aussieht, und den musste man so richtig ausschaben und so. Also da habe ich es dann schon mal gemacht. Aber ich war mehr so fürs Schwimmen, ich war mehr Leute motivieren, kommunizieren,
sprechen. Du hast auch diesen körperliche Ausarbeitung gebraucht.
Richtig, richtig. Die kam dann später noch da hinzu und dann nach der Bundeswehr damals ging es dann direkt, habe ich dann mit dem Bodybuilding angefangen und dort mich dann immer weiterentwickelt und habe aber noch den Schwimmmeisterberuf nicht an den Nagel gehangen, sondern mich immer noch weiterführen lassen, natürlich ohne Bezahlung. Aber ich war seit meinem 23. Lebensjahr quasi dann bis heute, 65, selbstständig. Und bei der Stadt bin ich natürlich nicht mehr geführt.
Aber du lebst ja jetzt in Los Angeles, bist ganz häufig trotzdem in Deutschland, hier quasi allen bekannt. Wie siehst du es? Gibt es in Amerika gute und genügend Handwerker?
Also ich sage immer, die werden gebraucht wie sonst was. Und gerade in Amerika, besonders Kalifornien, sind die Häuser ja Holz. Also da kämen jetzt du zum Beispiel,
was der Zimmermann,
du gerade mit der trockenen Zimmermann,
der Tischler,
Elektriker, Tischler, alles wird da gebraucht. Und deutscher Handwerk, das wird immer noch made in Germany oder Handwerk wird anerkannt und so weiter. Natürlich gibt's auch Leute aus Mexiko und aus anderen Ländern, die auch natürlich tolle Sachen machen. Aber wenn jetzt einer sagen würde, ich möchte nach Amerika auswandern und wüsste nicht, was sagt und weiß nicht, was ich mache, und da kommen wir gleich zu, da ist das Handwerk ja das Beste. Deshalb verstehe ich nicht, und das geht mir darum, auch mit dir zusammen die Sachen zu promoten. Das Schönste, was du ja machen kannst, wenn du Gesellen hast und irgendwann deinen Meisterbrief machst, dass du dich dann auch selbstständig machen kannst. Sag mal, wenn es so weitergeht, wie sieht die Zukunft denn jetzt aus? Werden wir auf dem Handwerker-Termin warten? Wie bist manchmal beim Arzt? Das kommt mir teilweise jetzt auch schon so vor, und ich höre es immer wieder, dass es auch im Handwerk jetzt schon zu Wartezeiten kommt. Bei mir Gott sei Dank nicht so.
Weißt du, wir kommen aus einer Phase, in der alles sofort verfügbar war. Wir hatten so hohe Kapazitäten, dass nach der Bestellung der Auftrag sofort bearbeitet werden konnte. Mhm. Das hat sich schon gewandelt. Aber wenn du schaust, dass individuelle Produkte in vielen Bereichen, lass mich nur die Automobilindustrie benennen, wenn du dein Auto bestellst, bekommst du das auch nicht nächste Woche, sondern die brauchen ja ihre Zeit, um das einzutakten und ihre Bestellung abzuarbeiten. Und dann wartest du da mal 12 oder 24 Wochen darauf. Was ist denn so schlimm dran, wenn man eine grundlegende Reparatur, Sanierung am Gebäude hat, wenn man das ein Vierteljahr vorher wissen muss, um den Handwerker da einzutakten? Was viel entscheidender ist, wird diese Wartezeit, die ich für normal halte, wird die so ausufern, dass du die Leistung gar nicht bekommst. Und das müssen wir natürlich verhindern. Und das können wir verhindern, wenn wir es schaffen, genügend junge Leute ins Handwerk zu bekommen. Und da bist du ja jetzt nicht nur Markenbotschafter für die Arbeitskleidung, sondern auch für das Handwerk. Und da bin ich sehr dankbar.
Wir haben ja die Babyboomer hier. Die gehen jetzt ja alle demnächst in Rente, ne? In den nächsten 4-5 Jahren und so weiter. Und kriegt man da Unterstützung auch so ein bisschen von der Politik? Ich meine, du triffst öfter jetzt den Kanzler und erwartest ihn ja auch demnächst wieder. Wie ist das? Wie fühlst du dich da? Gibt's da?
Wir sind momentan unterschiedlich unterwegs. Nämlich, dass eigentlich jetzt alle rational verstanden haben, dass wir Verhalten ändern müssen, dass wir eine Bildungswende brauchen, was ich dir als Beispiel vorhin brachte, dass wir schauen müssen, dass die Menschen nach ihren Talenten und nicht nach dem Schulweg, wenn du Abitur hast, musst du studieren, sondern dass du nach dem Abitur eben auch in einen Handwerksbetrieb gehen kannst, weil du da auch gutes Geld verdienen kannst, bis hin zur Selbstständigkeit. Diese Dinge müssten umgesetzt werden und beim Umsetzen sind wir zu langsam. Da wünscht sich das Handwerk ein größeres Tempo, nicht nur Lippenbekenntnisse. Und es geht nicht darum, ein Bashing der Studiengänge zu betreiben, sondern Menschen dahin zu bekommen, wo ihre Talente liegen und eine Gleichwertigkeit zu schaffen, dass eben man nicht Eltern sagen, was hat dein Kind? Ja, der hat das und das studiert und deins. Na, meiner ist hier nur Fliesenleger. Gleichwertig und genauso wichtig. Und da muss die Gesellschaft noch dazulernen. Das wollen wir unter anderem mit unserer Image-Kampagne machen, die wir gerade in München verlängert haben.
Also wie heißt die? Oder wie ist
das? Die Image-Kampagne des Handwerks heißt das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Mhm. Es ist ja vielen gar nicht so geläufig, wie viel wir eigentlich sind. Wir sind ja überall, in jeder Stadt, in jedem Dorf, mit über 1 Million Betrieben in Deutschland, mit 5,7 Millionen Beschäftigten. Wahnsinn. Das ist wirklich unheimlich viel. Und wenn du das betrachtest, also lass mich es mit Amerika vergleichen, Google, Meta und Apple zusammen haben nicht so viel Umsatz wie das deutsche Handwerk.
Nein.
Ja, ganz kleine Unternehmen, aber ich sage immer scherzhaft, weil wir von Humor sprachen, wer glaubt, dass es nur auf Stärke und Größe ankommt, dem sei gesagt, dass eine kleine Biene pro Tag wesentlich mehr Honig sammelt als ein Elefant im ganzen Jahr.
Wow. Wie glaubst du, dass die Betriebe selbst aktiv werden müssen? Klar, man wartet auf die Politik, die dann einiges macht, oder man macht marketingmäßig, versucht man was zu tun. In den 70 und 80er Jahren kam es mir so vor, wenn ich Hauptschüler war und einer sagte, ich möchte Zimmermann werden, ich möchte Fliesenleger werden, ich will Bauarbeiter oder ich gehe Elektriker oder Klempner, da gab es mehr in diese Berufe. Da war man irgendwo stolz zu sagen, das Abitur war auch da, aber das war irgendwo so unerreichbar für viele. Für die Masse war der Fachbereich näher. Und da gab es dann auch, glaube ich, nicht so diesen Verlust in dieser Zeit, oder? In den 60, 70ern. Kannst du dich da erinnern an eure Generation?
Ja, natürlich. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Wir haben in den letzten 25 bis 30 Jahren haben sich die Ausbildungszahlen bei uns in der in der Handwerksausbildung ungefähr halbiert.
Wahnsinn.
Das hat verschiedene Gründe. Ich habe schon gerade gesagt, demografischer Wandel, den sollten wir nicht vergessen.
Homeoffice, die ganzen.
Und es kommt dazu, dass eben die Attraktivität, sagen Mensch, studier doch. Und genauso in diesem Zuge sind auch die Studiengänge nach oben gegangen. Und deine Aussagen, die zielen ja vor allem auf die Frage ab, wo komme ich eigentlich hin? Und ich habe das Gefühl, dass du jetzt auch in einem Alter bist, wo du reflektierst, wie bist du eigentlich diesen Weg gegangen? Deswegen möchte ich dir zwei Sachen sagen. Mhm. Der erste ist natürlich, müssen die Betriebe selbst auch erkennen, dass sie den Auszubildenden, den Nachwuchs nicht geliefert bekommen. Es ist ja manchmal so, ja, die Politik muss das und jenes tun. Wer sich der Aufgabe der Ausbildung nicht stellt, der wird keine Fachkräfte mehr haben. Also es ist der dringende Appell, dass alle sich deutlich machen, dass sie dort etwas tun müssen. Ja. Und ich würde aber gerne dich dort noch einmal ins Spiel bringen, weil das interessiert mich so sehr, wie du es heute siehst. Du hast bestimmte Talente, aber wie viel Disziplin und Fleiß liegt denn in deinem Beruf eigentlich drin? Du musst Texte auswendig lernen, du musst dich gesund ernähren, du musst trainieren. Und alle sehen Ralf Möller, eine tolle Persönlichkeit, weltberühmt. Wie viel Disziplin und Fleiß liegt eigentlich in deiner Arbeit?
Ja, Herrenjahre sind keine, oder Lehrjahre, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Man erlebt mehr, nicht nur ich, sondern auch Kollegen von mir, ob nun im sportlichen Bereich oder dann in der Filmbranche. Wir haben mehr Neins erlebt im Leben und Absagen als Ja's. Und das kann man nur erreichen, weil man immer wieder rangeht und nie aufgibt. Das heißt also, die Enttäuschungen waren wahrscheinlich am Anfang, wenn man den einen Job oder die Rolle vielleicht nicht bekommen hat und dann doch ein anderer genommen wurde. Ja, das musst du dann auch erstmal, obwohl du an dir arbeitest.
Na, warum warst du nicht beleidigt und hast gesagt, dann schmeiße ich den Bittel hin und ich werde wieder Schwimmmeister? Ja, warum hast du weitergemacht?
Ja, das ist halt der Ärger. Das ist genauso, wie ich trainiert habe. Das kann ich dir sagen. Ich war Schwimmer über 7, 8 Jahre lang. Ich habe auch mal 2 Jahre lang geboxt, allerdings keine Kämpfe, sondern nur trainingsmäßig. Bin dann zum Bodybuilding. Und bei der Größe von 1,96, ich glaube damals habe ich sogar nur 1,97 gehabt, jetzt ein bisschen kürzer geworden, 1,5 Zentimeter. Da kann ich 18 Wiederholungen machen oder 12 Wiederholungen machen. Und dann wusste ich, okay, die habe ich gemacht. Und der Muskel schmerzt da auch schon etwas. Und man möchte am liebsten ablegen. Und um den Muskelwachstum zu bekommen und auch die Form und weiterzumachen, habe ich aber noch 5, 6, 7 Wiederholungen gemacht. Die habe ich nicht mal so korrekt ausgeführt, aber ich habe sie abgefälscht und trotzdem noch weiter nach oben geliftet, auch wenn ich nicht mehr konnte. Und diese extra 5, nicht die ersten 12, nicht die ersten 13 Wiederholungen, sondern erst die 5, die 6, die in dem Bereich sind, die Schmerzen, die wehtun, ja, die bringen nachher das Wachstum. Und genauso war es auch, ich habe es dann nachher auch nicht mehr so persönlich genommen, wenn man mal eine Rolle nicht bekommen hat. Zurückzusehen, ich sollte damals Conan als Hauptrolle bekommen, aber die Rechte gingen nicht, das Columbia-Studio wollte sagen für Fernsehen und für Film, aber sie konnten nur die für Filme kriegen, nicht für Fernsehen. Und ein Studio möchte alles haben. Also habe ich die Serie dann gedreht fürs Fernsehen, ich hätte aber gerne natürlich den Film gemacht. Und dadurch, dass ich dann eben dann die Serie gemacht habe, kam aber dann nachher der Film Gladiator. Hätte ich jetzt den Film gemacht, gut, hätte ich die Hauptrolle gehabt, nicht gewusst, ob es erfolgreich wird oder nicht. Aber dann kam ich mit Gladiator und wir haben 11 Oscar-Nominierungen und 5 gewonnen dann eben halt, auch bester Film. Also es gab, im Grunde hat man sich durchgekämpft und manchmal kriegt man nicht alles das im Leben. Aber dann später hat sich das dann so entwickelt, wenn man zurückblickt, dass es gut, dass es so geworden ist. Wäre ich bei der Polizei damals angenommen worden, die haben mich jetzt zurückgesetzt, weil ich so eine Akne hatte mit 16, 17, ne, da habe ich dann als Schwimmmeister angefangen. Hätte ich jetzt den Job bekommen, würden wir wahrscheinlich nicht hier jetzt sitzen. Also ich möchte damit sagen, manchmal gibt man Sachen rein und kämpft dafür, nicht aufzugeben. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da kannst du auch was von erzählen. Im Übrigen, weil du sagst, und ich hoffe, dass das nicht unser letztes Podcast sein wird und ich hoffe auch, dass wir auch gemeinsam noch einiges zusammen machen werden. Ich bin ja beim Film und da hatte ich dann halt auch die Idee gehabt, Mensch, wie kann man Leute motivieren? Du fragtest ja gerade dann, wie kann man die Jugendlichen motivieren, was zu tun, was zu machen? Und eine Idee ist eben halt, dass wir einen Aufruf machen, wer den besten Videofilm macht und einsenden kann, von sich berichtet, von seinem Werdegang und auch die Firma vorstellt. Und so haben wir also vor, das Thema Film zu nutzen, indem wir sagen, mach doch mal eine Doku, eine Documentary und schick die uns ein. Und wer immer der Beste dann da ist oder wo wir glauben, dass der Beste ist, da gehe ich dann hin und besuche den Betrieb und stelle den Betrieb auch nochmal vor. Also ich versuche es mal mit solchen Sachen oder mit anderen da auch noch.
Du sprudelst vor Ideen, ja. Das begeistert mich und ich gebe zu, dass meine Frage nach Talent und nach Fleiß und Disziplin eher eine Suggestivfrage war. Man hat nicht diesen Lebenslauf, wenn man nicht den Ehrgeiz hat oder auch die Disziplin
aufbringt. Ja auch.
Das so mal. Und das wollte ich dir eben gerade sagen, ja. Das erlebe ich im eigenen Betrieb für mich selbst genauso und gerade was du gesagt hast, dass so eine Niederlage auch zum Leben dazugehört. Wechsel ist das Los des Lebens. Woher willst du wissen, wie schön gute Sachen sind, wenn du keine Niederlage erlitten hast?
Ja.
Und dort anderen Mut zu machen, und da geht's ja nicht nur um junge Menschen, da geht's auch um Ältere, die vielleicht mal zweifeln, ist mein Weg der richtige? Klar brauchst du Freunde, die dir zur Seite stehen, die mit dir beraten. Ich will nicht mal von Ratschlag sprechen, weil du immer deinen eigenen Weg gehen musst. Vielleicht hätte dir einer einen Ratschlag gegeben, der voll überhaupt nicht für dich gepasst hätte. Ja. Aber Freunde zu haben, mit denen man sowas besprechen kann und am Ende sich wieder motiviert weiterzumachen und diese Disziplin aufzubringen. Deswegen kann ich persönlich mit diesem Begriff Work-Life-Balance so wenig anfangen, weil für mich so wichtig ist, dass das, was ich tue, mir Freude macht. Deswegen wäre ja eher die Frage, hat dir das Trainieren in der Regel auch Freude gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Besonders dann, um Weltmeister zu werden, musste ich zum Beispiel bei der Körpergröße natürlich die Harmonie, die Kraft, das alles rausbringen. Ich habe erst beim vierten Mal, 1982, wurde ich Dritter der Weltmeisterschaften. Das war für mich erfolgreich, war der erste Wettkampf, gleich dritten Platz. Dann kam ich aber im zweiten, 84. Das heißt, ich musste dreimal antreten. Und dann 1986 hatten wir dann die ersten auch Dopingkontrollen vom IOC, Olympischen Komitee und so weiter gehabt, weil Bodybuilding, IFBB wollte, dass der Verband irgendwann mal auch olympisch wird. Und deshalb hatten wir dann auch Professor Donecke da gehabt, der uns getestet hat. Den hatte ich dann 86 auch gewonnen. Und dann weißt du natürlich rückblickend, okay, das hat sich alles gelohnt, um dann nicht schon auch wieder weiter vorzugehen und dann eben das Thema Film zu haben. Als ich Bodybuilding hatte und dann die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, ich hätte jetzt vielleicht nochmal irgendwann den Mr. Olympia-Titel haben können als Profi und so. Nee, aber für mich ging der nächste Step schon weiter.
Du hast dann die nächste Herausforderung.
Ja, die Herausforderung war dann der Film eben halt gewesen. Und da war natürlich auch die Sprache sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich musste mich im Englischen, ich habe dann auch einen Schauspielunterricht privat, also von Arnold hat mir einen empfohlen, den er auch schon gehabt hatte und den auch, der wiederum hat den Schauspiellehrer von der Nicholson, Jack Nicholson, hat dem Arnold ihm dann den gegeben. Und so ging das immer weiter und du musst genauso, wie du trainierst oder genauso, wie du dann musst du auch arbeiten. Das sagt dir natürlich keiner, dass ich an meiner Sprache, an dies und jenes arbeiten muss. Aber es ist natürlich wichtig. Und am Ende kommt es natürlich auch heraus, was du für eine Persönlichkeit bist. Wir haben uns zum Beispiel damals auch nie getraut. Und jetzt kommt auch ein bestimmtes Thema. Das haben wir nämlich jetzt in der Arbeitswelt auch. Und ich hatte mit der Maren
Kogge.
Könnt ihr mal darüber gesprochen.
Kirchenmalermeisterin.
Ganz genau. Die sagte dann auf einmal, ja, sagt sie, ich bin die Kirchenmeisterin, ich möchte mich vorstellen, ich möchte das machen und tun. Und auf einmal fragte derjenige, der auf den Auftrag vergeben hat, wie gesagt, da stört sie denn der Busen nicht im Weg, wenn sie da arbeiten. Da war die erstmal ganz geschockt gewesen, ne? Also später herum. Also ich will damit sagen, das ist jetzt mal vielleicht eine Ausnahme. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Es gibt es nicht nur in den Berufen, aber auch in vielen anderen Schichten und Sachen, wo man so Sachen erlebt.
Auch das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ich habe viele Punkte, da können wir die Politik an den Pranger stellen und sagen, was anders sein muss.
Hörst du das öfter von Frauen auch schon mal, dass die ankommen?
Lass uns ich würde gerne noch was für Politik sagen, aber vor allem erstmal, dass wir attraktiv sein müssen, auch uns überlegen müssen, wie wir Frauen bessere Chancen geben im Handwerk. Mhm. Es gibt Berufe, da ist das kein Thema.
Ja.
Und ich freue mich unheimlich, dass ich sehe, dass es bei den Tischlern ganz häufig jetzt die Frauen die Meisterschaften gewinnen des Handwerks, die deutschen Meisterschaften. Ja. Ich habe in der eigenen Firma auch zwei Dachdeckerinnen, die in der Ausbildung gerade sind. Und es war nicht so, dass wir jetzt losgezogen sind und gesagt haben, wir suchen jetzt eine Frau, sondern die sind gekommen.
Ja.
Da bin ich natürlich, freue ich mich sehr drüber. Und auch da werden wir Dinge tun müssen, die sich wandeln müssen in der Kultur, wo ich deutlich sehe, dass es noch Menschen gibt, die teilweise Vorbehalte haben. Mhm. Aber wenn die Frauen da sind, die Vorarbeiter, die mit den Frauen arbeiten, die sagen, lass ich gar nichts drauf kommen, die brauchen wir, die sind fleißig, die geben sich große Mühe. Und da werden wir noch uns ein Stück verändern müssen. Mhm. Und deswegen ist das gut, dass du das angesprochen hast, dass du es mit Maren Kocke auch besprochen hast, dass wir dort neue Wege beschreiten müssen. Und da kann ich dann nochmal, wenn ich nochmal von dem Frauenthema, von der Gleichberechtigung weggehe, wir leben noch in einer patriarchalischen Welt, zu diesen politischen Forderungen. Mhm. Nach meinem Wissen hast du auch schon ein Gespräch mit dem Herrn Filser, mit dem Friseurmeister.
Genau,
und das ist ja so ein Beruf, da ärgere ich mich als Präsident des Zentralverbandes, wo dann gesagt wird, ja, die Friseure, die müssten ihren Leuten einfach mehr Geld bezahlen. Mhm. Und ich sage zu dir, wir haben eine Benachteiligung im Handwerk, dass lohnintensive Leistungen benachteiligt sind, weil unsere Sozialsysteme zu einem großen Teil am Lohn hängen. Und das heißt also, lass mich es bildlich machen, wenn jetzt ein von einem Lieferdienst jemand nicht so besonders viel Geld verdient hat und der braucht eine höhere Rente, dann nehmen wir dafür der Bäckereifachverkäuferin von ihrem Lohn etwas weg, den die verdient. Und das funktioniert nicht mehr. Wir müssen diese Lohnnebenkosten ein Stück entfernen von der lohnintensiven Leistung. Und deswegen ärgert mich das, weil diese Leistung der Friseurinnen und Friseure genauso viel wert und gleichwertig sind wie das, was jemand am Band arbeitet in einem Fabrik. Wahrscheinlich ist es sogar kreativer, weil die Köpfe sind nochmal unterschiedlich. Ne? Da kommt der Mann zum Patentamt, sagt, ich habe einen Haarschneideautomaten entwickelt. Ja. Den setzt man drauf, werden die Haare geschnitten, ist wunderbar. Und dann sagt der Beamte, sag, aber wie geht denn das? Die Köpfe sind doch alle unterschiedlich groß. Und dann sagt der Erfinder, sag, ja, vorher. Aber zurück zu den zu den Friseuren, dass die Friseure einen hochkreativen Beruf haben, aber die Leistung für den Kunden bezahlbar sein muss. Ja. Also einfach zu sagen, nimm doch einfach, gib doch deinem Friseur 5 Euro, 10 Euro mehr, dann wird die Frisur 30, 50 Euro teurer, weil ja die Lohnnebenkosten hinten dran hängen. Und das ist so das, wo ich sage, da können wir uns nicht mehr verstecken davor.
Und wie geht man davor, wenn du mit dem Finanzminister darüber sprichst oder mit ich meine, du bist ja mit den Entscheidungsträgern direkt da.
Man versucht emotional das vorzutragen, damit man eine Erwiderung bekommt und es ist sehr, sehr schwer, überhaupt gehört zu werden mit diesem Thema, weil es ein unangenehmes Thema ist. Wir wollen ja die Sozialsysteme erhalten. Also nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich möchte nicht, dass die Rente abgesenkt wird. Ja. Aber es geht nicht, dass es die Bäckereifachverkäuferin und der Bäcker oder der Dachdecker alleine bezahlt.
Ja, die sagen doch immer alle, die wollen weniger arbeiten. Also sagen wir mal 35 Stunden.
Und demzufolge müssen wir schauen, was haben wir für Einkunftsarten und dass alle sich daran beteiligen müssen. Ob das jetzt alle einzahlen. Es muss einfach betrachtet werden, dass die Lohnnebenkosten, die benachteiligen das Handwerk. Das und das finde ich ungerecht und das kann das Handwerk nicht selbst lösen. Die Löhne sind gestiegen im Handwerk, da freue ich mich sehr drüber, aber wir werden immer eine Spalt haben, weil, lass mich es aus dem Sport nehmen, wir rennen um die Wette mit dem Industriearbeiter, aber das Handwerk bekommt 2 Zementsäcke mit bei dem 100-Meter-Lauf, weil in der Industrie der Lohnanteil am Umsatz viel geringer ist. Es ist ein Unterschied, ob ich 50% Lohneinsatz habe und hohe Lohnnebenkosten oder in einer Industriefabrik, kann ich dir Beispiele benennen, der Lohnanteil bei 1,5% am Umsatz liegt. Hm. Da ist es nicht so wichtig, ob da noch 2 Euro die Stunde dazukommen. Und diese Ungerechtigkeit, die würde ich mich freuen, wenn wir die als Gesellschaft betrachten, weil diese Leistungen des Handwerks ja trotzdem gebraucht werden. Ja. Jeder braucht einen Orthopädietechniker, also Gesundheitshandwerke, Zahntechnik. Jeder braucht den Friseur, diese ganzen Themen, den Bauhandwerker, die Nahrungsmittelthemen, die wir auch an Vielfalt haben wollen, an bewusster regionaler Ernährung. Und dann machen wir es so verdammt schwer, dass die Menschen dort auch gleichwertig verdienen können.
Naja, sicher. Ich meine, das Thema liest man jetzt natürlich immer mehr, jetzt Fachkräftemangel und so weiter. Und wir sind jetzt auch bald zum Schluss. Ich kann nur eins sagen, dass wir erst noch am Anfang stehen. Ich glaube, dass das Handwerk, das Gesellentum nachher des Handwerks, dass wir das neue Abitur werden. Also wenn Eltern zu Hause sind und sagen, ach, du musst jetzt das und jenes und studieren und alles, dann, und da denke ich mal, spreche auch für dich, ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, Leute, macht doch das Handwerk. Zum Beispiel viele kommen an und sagen, Herr Möller, ich bin Schauspieler, wie haben Sie das gemacht, wie haben Sie das getan? Ich sage, bevor ihr da in diese Richtung geht, weil man kann natürlich auch ein Schauspielstudium beginnen, nur ob man immer die Filme bekommt oder die Serien, die man gerne haben möchte, das ist immer eine andere Frage. Es hängt an Produktionen, es hängt an Schauspielern, es hängt an den Agenten und an vielen anderen Sachen, die man gar nicht selbst mitbestimmen kann. Und dann kann es aufgrund dessen auch schon mal zu lange Warteschleifen kommen. Und da muss trotzdem Geld verdient werden. Übrigens, Harrison Ford war auch Zimmermann und wurde ja dann darüber entdeckt auch. Ja, also gibt's das ohne Ende. Weil ich muss ja auch eine gewisse Fitness haben. Wenn ich zum Beispiel auf dem Dach oben bin bei dir, ich war noch nicht da oben, aber ich kann mir vorstellen, wenn die mehrere Stunden da oben sind, die müssen ja da stehen. In vielen anderen Bereichen ist es auch der Maler, der Baumeister, alle möglichen die müssen ja auch eine gewisse Fitness mitbringen halt auch. Und deshalb möchte ich auch dazu werben, dass die auch was für sich tun. Sich richtig ernähren, trainieren, Muckis bisschen stählern, Muskeltraining haben. Weil wie ist das auf dem Dach, wenn ich da, wie viele Stunden ist man teilweise dort oben? Und was
das, das Besondere beim Dachdecker ist, der Witterung ausgesetzt zu sein. Ja. Und gegen Kälte kannst du dich schützen, aber nicht vor Hitze. Also stell dir einfach vor, du stehst 8 Stunden bei 35 bis 40 Grad auf dem Dach. Die Materialien heizen sich auf 70, 80 Grad auf. Ja. Du kannst deinen eigenen Hammer nicht mehr anfassen. Und damit umzugehen, ist ein besonderes Talent. Ich möchte dir danken für dein Engagement und möchte dir gern noch, und ich sehe das ganz genauso wie du, dass es eine Renaissance geben wird. Die Berufe des Handwerks werden an Bedeutung gewinnen in ihrer sozialen Komponente, wenn wir die Friseure nehmen, oder auch die Transformation mit Energien. Und sie werden nicht verschwinden, wie andere Berufe vielleicht bedroht sind durch künstliche Intelligenz. Und mir ist noch aufgefallen in der Vorbereitung, dass es, lass mich da einen Teil Bodybuilder herausnehmen, dass es zwischen den Bodybuildern und den Dachdeckern eine Gemeinsamkeit gibt. Ja. Es heißt ja immer, der Dachdecker und der Bodybuilder, die machen nämlich keine Pause. Die lassen der Handel und dem Werkzeug einfach Zeit, sich mal zu erholen. Ja? Also wir ziehen ordentlich durch und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen und gemeinsam an der Aufgabe weiterarbeiten. Vielen Dank.
Ich bin bereit dafür und freue mich erstmal, dass wir uns heute so toll kennengelernt haben und noch hoffentlich viele Gespräche haben miteinander.
Da freue ich mich drauf. Du hast meine Handynummer. Ja. Ruf einfach durch.
Also, bis dann.
Tschüss.
Ciao, mein Lieber.
Motivation Handwerk verstehen ist eine Produktion der Deutschen Handwerkszeitung und des Handwerkerradios. Eine neue Folge hörst du am 18. Juni überall dort, wo es Podcasts gibt. Dir gefällt, was du hörst? Dann folge uns, lass einen Like da oder bewerte uns mit 5 Sternen.